Herzlich willkommen zum Podcast Der Zeitensprung, in dem es um die Vergangenheit als auch um die Zukunft geht. Wir befassen uns damit, wie wir aus der Vergangenheit lernen können, welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch was wir gut gemacht haben in manchen Fällen und wie wir einfach unsere Zukunft mit dem Wissen von früher verbessern können. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du heute auch dabei bist. Heute geht es um ein für mich sehr, sehr interessantes Thema. Eins, mit dem ich mich persönlich wahrscheinlich am meisten befasse, und zwar mit der Natur. Und da will ich auf ein Thema eingehen, das in der Vergangenheit sehr viel Falsches mit sich gebracht hat und wo wir, glaube ich, am meisten Potenzial haben, etwas besser zu machen. Und zwar geht es um die Zucht der Natur, wie der Mensch quasi die Natur wirklich zum Sklaven gemacht hat. Und da geht es einfach um die künstliche Selektion, dass es einfach keine natürliche Selektion gibt, wie es Millionen von Jahren stattfand, wie es auch stattfinden würde, wenn es uns nicht gäbe, sondern wie groß die Einschnitte waren, die der Mensch bewusst gemacht hat, um die Natur für seine Zwecke zu lenken. Zuallererst will ich beginnen mit ein paar Fakten, wie das überhaupt begonnen hat, warum der Mensch eigentlich Gründe gefunden hat, sich in die Natur einzumischen. Und vor 200 bis 300 Jahren haben die Ersten damit angefangen, eigentlich im hohen Maße die Natur zu verändern. Es gab natürlich schon ganz, ganz früher zur Antike, hat man schon Berichte darüber, und auch schon noch früher, als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben, wusste man schon, okay, der Baum ist zum Beispiel sehr üppig, sehr groß, sehr reich an Früchten. Wir werden wahrscheinlich den öfters besuchen wie die anderen auf der anderen Seite. Und das ist ein ganz einfaches System. Der Baum macht viele Früchte, der Baum ist gut. So hat der Höhlenmensch damals gedacht. Und das haben wir heute immer noch, was natürlich verständlich ist, wenn du dir überlegst, du arbeitest den ganzen Tag auf dem Acker, du warst zum Beispiel damals zur Zeit der Könige, musstest du natürlich auch Ertrag abgeben. Dann hast du natürlich geschaut, dass du so viel wie möglich an Ertrag hast, damit es dir reicht und der König auch zufrieden ist, zum Beispiel. Und so hat sich das, glaube ich, über die gesamte Geschichte der Menschheit hindurch entwickelt, nur dass es immer extremer wurde. Mit der Landwirtschaft haben wir also begonnen, haben dann irgendwann auch die Tiere angefangen zu züchten. Das kam ein wenig später. Man hatte dann schon gesehen, zum Beispiel, dass die Gentechnik dazu führte, dass wir einfach auch größere Tiere schaffen können, dass wir Tiere zum Beispiel für die Jagd besser optimieren können. Jeder kennt die Hunde, die bei der Jagd eingesetzt werden, die zum Beispiel auf Wildschweinsuche optimiert wurden, andere wiederum auf Hasen, andere wiederum nur um quasi die Beute zu finden. Also so gibt es viele Tiere, die uns angepasst wurden und unseren Zwecken optimiert wurden. Aber auch in der Landwirtschaft hat man natürlich angefangen, Arten auszusuchen, die zum Beispiel ein besseres Fleisch hatten, dann Hühner, die zum Beispiel mehr Ertrag hatten wie andere Hühner. Ich übertreibe jetzt mal, aber zum Beispiel ein Strauß legt viel größere Eier wie ein Huhn. Und der Mensch würde sich dann überlegen, okay, wie könnte man einen Strauß dazu bringen, genauso viel Eier wie ein Huhn zu legen? Also ganz blödes Beispiel, aber so ist der Mensch vorgegangen. Nur halt unter einer Tierart natürlich. und hat dann geschaut, okay, wie kann ich das meiste rausholen? Aus den vorgenannten Gründen ist es natürlich selbstverständlich. Jeder versucht auch heute noch, also ich habe auch einen Garten, ich schaue natürlich auch, dass ich Arten oder Pflanzen nehme, die ja, erstens den Wetterbedingungen standhalten können und zweitens auch, wo der Ertrag so hoch wie möglich ist. Keiner würde, glaube ich, freiwillig eine Art nehmen, wo man schon im Voraus weiß, okay, das wird wahrscheinlich nichts. Ich hatte zum Beispiel jetzt überlegt, Auberginen zu nehmen, selber vorzuziehen und habe dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist und ich mir die Pflanzen doch lieber einfach vom Gärtner besorge. Und so musst du das eigentlich auch sehen, wie der Mensch da an die Natur immer rangegangen ist. Es gab jedoch auch viele Nachteile, natürlich. Wenn wir jetzt, sage ich mal, in den letzten 100, 200 Jahren schauen, haben wir auch angefangen, viele Arten zu kreuzen, zu optimieren, haben teilweise Arten aussterben lassen, weil wir sie zu Tode gezüchtet haben. Stichpunkt Hunde. Ich glaube, jedem fällt sofort irgendein Hund ein in der Nachbarschaft, bei Freunden oder sonst wo, der nicht atmen kann, der zu viel Speichel produziert, der Ohren bis zum Boden hat, der Beine hat, die gerade so vom Körper abstehen. Also wir wissen es. Es gab viele Beispiele, wo Tiere einfach zu Tode gezüchtet wurden, weil man immer mehr und mehr wollte. Das war einfach die Zucht, die vorangetrieben wurde, aber irgendwann seinen Peak hatte und man hat trotzdem, glaube ich, weitergemacht, was heute natürlich immer noch stattfindet. Bei den Pflanzen war es genauso. Da hat man erst angefangen, eigentlich natürlich zu kreuzen, indem man zum Beispiel Bäume miteinander verbunden hat durch einen Schnitt und so Kreuzungen hervorgebracht hat und hat dann geschaut, okay, wie kann man neue Früchte herausbringen, wie sind die neuen Früchte, da war das eher experimentell. Und ich sag mal, da konnte nicht so viel schief gehen wie heute in der Gentechnik. Das Problem an der Gentechnik ist, es ist sehr effizient, ja, es kann Pflanzen dazu bringen, weniger Nährstoffe in Anspruch zu nehmen, weniger oder resistenter zu machen gegenüber Wetterbedingungen oder auch einfach gegenüber Krankheiten. Das Problem ist, auch hier, wann ist der Peak erreicht? Wann ist der Punkt erreicht, wo die Menschheit oder der, in dem Fall der damit experimentiert, wann weiß er, wann die Pflanze ideal geworden ist? Und sagt dann, okay, jetzt reicht's. Und das liegt leider nicht in der Natur des Menschen, sondern der Mensch will immer mehr. Und so haben wir auch viele Arten zu Tode gezüchtet und dadurch Arten verloren. Und das andere Problem ist, wir sind bei manchen Arten geblieben, die zwar einen hohen Ertrag haben, die ja, die viel, also einen großen wirtschaftlichen Zweck haben. Jedoch weisen viele von diesen Arten auch negative Aspekte auf, wie zum Beispiel, dass sie sehr anfällig sind gegen Würmer, gegen Krankheiten. Und deshalb verwenden wir auch wiederum viele Pestizide. Und wenn wir das gegenüberstellen, dann ist halt die Frage, okay, wie könnten wir ein Zwischending finden zwischen zu viel Pestizide und zu wenig Ertrag. Und das ist eigentlich, womit ich mich sehr, sehr viel befasse. Also ich habe auch im eigenen Garten viel und je mehr ich mich eigentlich damit befasse, desto mehr weiß ich, dass die Artenvielfalt und wenn man ein paar Sachen beachtet, wie zum Beispiel Pflanzen miteinander oder miteinander kooperieren lässt, fast schon, ja, über die Wurzeln oder über die Luft auch, gewisse Blumen ziehen zum Beispiel Insekten an, die deiner Tomate helfen, etc. Und wenn du darauf achtest, merkt man wirklich, dass die Erträge besser sind, dass sie widerstandsfähiger sind und dass sie natürlich auch gesünder wachsen. Also sie wachsen länger, sie halten besser, sie trocknen nicht gleich ein, wenn man mal einen Tag nicht gießt, etc. Das ist das, was meine Erfahrung ist. Natürlich gibt es Experten, die über Jahrzehnte forschen und die haben wieder ganz andere Meinungen. Aber das ist so das, was ich aus meinem Alltag mitnehmen kann. Ein weiterer Punkt, den ich dahingehend auch nennen will, auf jeden Fall, sind die Ökosysteme. Wenn ich jetzt schon von meinem Garten rede, ich habe ja gerade gesagt, dass ich verschiedene Pflanzen miteinander kooperieren lasse. Und bei Pflanzen ist es genauso wie bei uns Menschen. Manche Menschen magst du, manche Menschen magst du nicht. Und du hast eine Community mit Menschen, die du magst. Und das ist bei Pflanzen auch. Es gibt zum Beispiel Pilze. Ich sammle auch sehr viele Pilze. Und bei Pilzen ist es so, du weißt, ein Kriterium zum Beispiel, wenn du einen Pilz findest, sind die Bäume außenrum. Es gibt zum Beispiel Pilze, die sind ausschließlich bei Laubwäldern zu finden. Dann gibt es, oder in der Nähe von Laubbäumen, so. Dann gibt es Pilze, die sind ausschließlich zum Beispiel bei Kiefern zu finden, also bei Nadelbäumen. Es gibt manche, die sind auf totem Holz zu finden, manche sind auf der Wiese. Und warum ist das so? Es gibt einfach Ökosysteme, die schon Jahrtausende, Millionen Jahre bestehen und die sich aufeinander abgestimmt haben. Man weiß heute zum Beispiel, dass Pilze, ich werde jetzt eine falsche Summe sagen, aber einen sehr, sehr großen Anteil der Erde ausmachen. Obwohl man sie nicht sieht, sind die Wurzeln der Pilze im Boden sehr wichtig für die kompletten Pflanzen außenrum. Ich habe mal ein Buch gelesen über die Erde und die Bestandteile, aber ich weiß es nicht mehr, wie groß der Anteil war. Daher kann ich das gerne nochmal verlinken. Jedenfalls weiß man, dass zum Beispiel die Nährstoffe, also die Pflanzen, die Pilze, die nehmen zum Beispiel von der Sonne Energie und wandeln diese in Zucker um und der Zucker kommt wiederum an den Baum und der Baum unterstützt die Pilze, indem sie Flüssigkeit vom Baum bekommen. Und so helfen die sich gegeneinander. Und dann gibt es zum Beispiel, man sieht es auch öfters, es gibt zum Beispiel auch Pflanzen, die nur im direkten Radius vom Baum wachsen. Also zum Beispiel, das wissen viele nicht, aber im Umkreis von 2 bis 3 Metern unterm Baum ist ein eigenes Ökosystem. Warum? Weil die Wurzeln vom Baum höher sind. Also die ragen da ja meistens aus der Erde oder sind knapp unter der Erde. Und der Baum, der schwitzt morgens zum Beispiel. Und das macht er, um die Pflanzen zu versorgen, die wiederum ihn versorgen. Und so sind die Ökosysteme. Also das ist nur ganz, ganz simpel dargestellt, wie Ökosysteme bei uns im Alltag funktionieren. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, in der Geschichte haben wir aber auch oft gesehen, dass wir sowas komplett unterschätzt haben. Dass wir einfach gesagt haben, okay, da sind 3 Bäume, der eine Baum gefällt mir nicht, ich hau den jetzt um und mach Holz aus ihm zum, weiß nicht, zum Verbrennen oder Balken oder was auch immer. Und haben gar nicht darüber nachgedacht, hey, wie wichtig ist er in diesem Ökosystem? Wir haben in der Geschichte der Menschheit auch schon gesehen, dass es Beispiele gab, zum Beispiel, wo wir uns extremst in die Natur eingemischt haben, von blinden Passagieren bis wirklich bewusster Aussetzung von Tieren. Es gab mal ein Beispiel in Australien, wo man Australien relativ neu quasi entdeckt hat. die ersten Siedler haben dann Hasen mitgebracht, damit sie dort was zu fressen haben. Weil klar, du kommst aus einem üppigen Europa, du bist gewohnt, dass du immer zu essen hast und kommst dann dort quasi in eine komplett trockene Wüste eigentlich fast schon oder Steppen, wo du echt, also ich kann mir das sehr schwer vorstellen, wenn du da nach Nahrung suchen musst, in einem komplett neuen Ort. Und die haben dann einfach Hasen hingebracht und haben gesagt, okay, super, wir haben jetzt was zu essen. So, die Hasen haben sich aber so schnell verbreitet, dass die das nicht mehr kontrollieren konnten und haben einfach angefangen, klar, die müssen auch fressen und da gibt es ja nicht so viel zu fressen und haben einfach gefressen, was denen vor die Schnauze kam. Und die haben dann Ökosysteme zerstört, weil natürlich nur die Menschen eigentlich die einzigen natürlichen Feinde, wenn man das so sehen will, waren, die dem Hasen gegenüberstanden. Die anderen Tiere dort kannten ja keine Hasen. Das hat sich wahrscheinlich irgendwann erübrigt, wo dann natürlich ist es dann wieder ein normaler Prozess. Die Hasen finden nichts zu fressen, verhungern oder andere Tiere passen sich an und sagen, ah, okay, Hase gut, so mäßig und Hase schmeckt und haben dann auch angefangen, Hasen zu essen. Trotzdem wurden dadurch Ökosysteme zerstört. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Das könnt ihr gerne googeln. Ich könnte auch eine ganze Folge damit machen. Aber ich finde, wir sind schon deutlich besser damit umgegangen. Also es ist jetzt nicht einfach, okay, ich bringe Hasen mit und mal schauen, was passiert. Es werden Vorsichtsmaßnahmen gemacht. Dennoch vermisse ich, dass bei diesen Vorsichtsmaßnahmen immer noch das Kommerzielle überwiegt. Also wir sehen heute immer noch Wälder, eigentlich fast alle Wälder, die sind eher für einen kommerziellen Zweck. Also sowas wie, der Baum darf nicht schräg wachsen, der Baum muss in so vielen Jahren so und so viel wachsen und darf ja nicht irgendwie zu viele Äste haben. Deshalb schneidet man ja bei den Tannen auch die Äste weg, damit das Holz schön ist. Weil wenn die Äste groß werden, dann werden ja auch im Baumstamm selbst diese Kreise entwickelt er ja. Das kennt ja jeder aus so einem Brett. Dann sind diese Kreise und das ist einfach von den Ästen. Und das will man ja auch nicht. Deshalb versucht man, die Kreise so klein wie möglich zu halten. Das ist ganz einfach erzählt, aber ja. Ich finde, man sollte auch hier abwägen, wie wir mit der Natur umgehen sollten. Es gibt zwei Prinzipien eigentlich, die meiner Meinung nach richtig wären mit einem Wald, zum Beispiel in dem Zusammenhang früher. Das haben, ich werde lügen, aber ich glaube, die Indianer haben das so gemacht. Das Prinzip vom Einhundertstel. Also wenn du 100 Hektar hast, wird jedes Jahr ein Hektar quasi gerodet. Und wenn du das jetzt als zum Beispiel als ein Viereck siehst, dann nimmst du die linke obere Ecke und machst da ein kleines Viereck draus. Also rodest du alles ab, kahl, zack. Und gehst dann nächstes Jahr ein Kästchen weiter. Und wenn du 100 Kästchen hast, dann fällt das eine Kästchen nicht so auf. Wenn du also beim 100. Kästchen also nochmal ankommst, nach 100 Jahren steht beim ersten Kästchen, stehen da wieder komplett große Bäume. So haben die es früher gemacht. Es gibt dann noch die Methode von Licht. Von Kahlschlagung von Lichtungen. Dass man sagt, okay, wir schauen uns einen Wald an und die Bäume, die quasi im Weg sind für die anderen Bäume, die am meisten stören, die werden dann gerodet, wenn sie eine gewisse Größe haben. Was allerdings nicht so sinnvoll ist und ich nicht verstehe, warum wir das nicht anders machen, ist, dass wir zum Beispiel mit großen Maschinen reinfahren, alles absägen und dann quasi dasselbe nochmal neu pflanzen. Und das verstehe ich nicht, warum wir daraus nicht gelernt haben, und dieselben Pflanzen ja nochmal einsetzen. Also das ist eigentlich gar kein Kreislauf, der natürlich ist, sondern wirklich vom Menschen gemacht. Und so sind leider fast alle, ich will nicht sagen auf der ganzen Welt, alle Wälder, aber größtenteils, ja. Also die Regenwälder sind ja deshalb geschützt, weil sie eigentlich die einzigen Gebiete sind, die noch natürlich sind. In Kanada zum Beispiel, das war, glaube ich, der erste Wald, der komplett kommerziell genutzt wurde. Ich werde lügen, aber da ist es auch eine ganz kleine Anzahl an Fläche, die prozentual noch natürlich ist. Und das ist halt schon ein wenig schockierend. Und man denkt, okay, wir gehen in den Wald, aber das ist eigentlich nur ein künstlich produzierter Wald von uns. Und das andere ist, wenn wir mit den Maschinen reingehen. Das ist aber nochmal ein Podcast für sich. Ich will nur, dass du es mal gehört hast. Der andere Nachteil ist, dadurch, dass wir reinfahren, verdichten wir den Boden. Deshalb habe ich mir zum Beispiel das Buch mit der Erde gekauft, um zu verstehen, wieso das ist. Und ich versuche es jetzt ganz einfach zu erklären. In der Erde selbst sind Luftkammern. Das ist wie wenn du Styropor nimmst. Styropor ist nicht ein Material, sondern da sind Luftkammern, was ja beim Styropor isoliert auch. Und in diese Kämmerchen kann Wasser eindringen. Und so speichert Erde Wasser. Ganz einfach erklärt. Und darauf können dann Tiere, Pflanzen, Bakterien alle zugreifen. So, das Problem ist, wenn wir mit den Maschinen reinfahren, dann drücken wir diese oberste Schicht, die Wasser lagern kann, also wir verdichten die und diese Lücken sind nicht mehr da. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir noch Bäume pflanzen, die nicht in die Tiefe mit den Wurzeln gehen, sondern Flachwurzler sind und eigentlich Wasser aus diesen Schichten brauchen. Und danach sagen wir, dass das Klima schuld ist, dass die verdursten. Also Bäume, ich weiß nicht, aber schaut euch mal Bäume an, wie lange die stehen. Also die werden wissen, die wissen sogar um Jahreszeiten, die geben die Jahreszeiten vor, die werfen die Blätter ab, die können sich auch merken, wie das letzte Jahr ist. Die sind wirklich auch intelligente Wesen, wenn man das so sagen darf. Also sie haben auch ein Gedächtnis. Und ich glaube nicht, dass es nur am Klima liegt, sondern tatsächlich der größte Fehler ist, wie wir mit dem Wald selber umgehen. Zum Stichpunkt Wald will ich noch ein einziges Beispiel geben, wie wir damit umgehen. Jeder kennt ja den Bambus. Ich sehe immer wieder in Gärten Bambus wachsen. Es ist eine schöne Zierpflanze, es wächst schnell und so weiter. Es hat seine Daseinsberechtigung. Es ist ein guter Rohstoff, der sehr nachhaltig sein könnte. Und in Asien wird er ja auch sehr viel gebraucht. Allerdings, das ist zum Thema Ökosysteme, wenn du ein Bambus irgendwo in den Vorgarten setzt, da musst du sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist zum Beispiel eine Art, die nicht heimisch ist und die sehr einnehmend ist. Also sie wird sich jeder Pflanze entgegenstellen und allen Pflanzen die Nährstoffe wegnehmen oder den Platz wegnehmen, nur damit sie selber überleben kann. Das würden wir Menschen genauso machen. Wir können der Pflanze da nichts vorwerfen, aber uns selber schon. Also wenn du mal vorhast, Bambus einzupflanzen, dann bitte schau nach einem Wurzelstopper oder diese Folien, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Wurzelstopper, Wurzelschutz, irgendwie sowas. Und versuch dein Ökosystem Garten oder Beet oder was auch immer einfach nur ein bisschen zu schützen. Das wollten, ach so, ja genau, ich habe auch mal von einem Projekt gehört, wo die Überlegung war, Bambuswälder zu setzen in Europa. Man hat Bambusarten so gezüchtet, dass sie auch in Europa wachsen könnten. Und Bambusarten, es gibt ja Bambusarten, die werden sehr groß und wachsen auch sehr schnell. Also sie wachsen um ein Vielfaches schneller wie normale Bäume. Und man könnte dadurch den Rohstoff Holz verwenden. Natürlich. Aber zum Glück haben die das Projekt nicht umgesetzt, weil dann genau das Problem auftauchen würde. Welches Ökosystem würdest du erschaffen und wie würdest du unser Ökosystem wieder verändern? Ich will hier nicht der sein, der sagt, okay, das ist gut oder schlecht. Ich bin eher auf der Position, okay, was machen wir, wenn es schief geht? Was kann es für Auswirkungen haben? Und dadurch, dass der Mensch, ich sag mal, in den letzten 100 Jahren mit der Natur nicht wirklich gute Entscheidungen getroffen hat, bin ich froh, dass sie es nicht umgesetzt haben. Sagen wir es einfach so. Jetzt wäre meine nächste Überlegung, was wäre denn passiert, wenn der Mensch sich niemals eingemischt hätte, wenn wir einfach mit der Natur gelebt hätten, wie zum Beispiel vor 3000 Jahren, wo wir das genommen hätten, was wir hatten. Auf der einen Seite hätten wir wahrscheinlich nicht diese großen Bauern, die viel produzieren für uns, sondern jeder müsste noch selber anbauen. Es hat dadurch aber vieles erleichtert. Die Menschen hatten mehr Zeit für andere Sachen, zum Beispiel fürs Arbeiten, und haben sich dadurch Wohlstand erarbeiten können. Wir haben jetzt selbst den Garten. Es ist sehr aufwendig und also wir haben, glaube ich, 50 Quadratmeter nur als Beet. Also es ist wirklich viel und die Leute bewundern uns. Aber ich habe halt auch die Technik verwendet. Zum Beispiel, wir haben eine automatisierte Wasseranlage, die morgens und abends läuft, weil meine Freundin meinte, okay, wenn du so ein großes Beet haben willst, weil ich habe natürlich nur mit einem Zehntel davon angefangen und habe dann gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen es riesig. Ich will es wissen. Aber sie meinte, nee, also auf gar keinen Fall gieße ich das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir die Technik zur Hilfe. Und jetzt haben wir quasi diese halbe Stunde, die wir jeden Abend gießen müssten, also Minimum halbe Stunde für so eine große Fläche, haben wir uns eingespart. Es kostet zwar Zeit, das Ganze zu installieren und es kostet auch Geld und so weiter, aber es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Also ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, dass ich es innerhalb von ein paar Wochen wieder, dass ich es rentiert hätte oder hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, wieso wir auch in diese ganze Schiene reingefahren sind. Also, dass wir mehr wollen, mehr können, weil uns die Technik einfach viel geholfen hat. Jeder kennt wahrscheinlich dieses Video, was jetzt in letzter Zeit rumgeht, wo die KI, also das ist wie so ein Traktor, wo ein Laser drauf ist und die KI erkennt, was die Pflanze ist und was Unkraut ist. Und schießt dann mit dem kleinen Laser das Unkraut tot. Und ich glaube, sowas wird es noch viel mehr geben, wie wir der Natur helfen können, aber uns auch selber helfen können. Und wenn ich jetzt daran denke, okay, ich habe eine Bewässerungsanlage, die automatisch läuft, spare ich mir also, ich sag mal, ein Drittel der Zeit wirklich ein, die ich woanders wieder reinstecken kann. Und das hilft der Menschheit enorm. Im großen als auch im kleinen Stil. Jetzt ist halt die Frage, ja, ist es gerechtfertigt, dass wir so in die Natur eingegriffen haben? Ich würde sagen, der Mensch wusste es am Anfang nicht besser. Und ich denke, irgendwann haben wir aber den Punkt erreicht, wo wir es wussten, dass es falsch ist, wir aber trotzdem weitergemacht haben. Und heute machen wir immer noch weiter, weil, wie gesagt, die Wälder, die gerodet werden, werden genauso wieder neu reingesetzt. In Teilen Deutschlands zum Beispiel hat man jetzt sich entschieden, wieder mehr Laubwälder einzusetzen statt Nadelbäume und Wälder, weil nach dem Krieg wurden ja Nadelwälder, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Nadelwälder eingesetzt, weil die am schnellsten gewachsen sind, um einfach zu sagen, okay, wir brauchen einfach wieder Wälder. Und da finde ich dann, okay, man hat aus der Not was gemacht und statt den Wald kahl zu lassen, haben wir halt wenigstens irgendwelche Wälder. Da kann ich dann sagen, okay, aber heute wissen wir ja, dass es anders läuft. Und heute sollten wir an dem Punkt sein, wo wir wirklich verstehen, okay, das, was wir gemacht haben, war falsch. Wir müssen in eine andere Richtung einschlagen. Und zum Glück kommt das aber auch immer mehr. Zurück zur Frage, wie hätte sich das Ganze noch verändert? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr eingreifen würden, dann würde sich die Natur wahrscheinlich alles wieder zurückholen. Das kennt ja jeder aus Tschernobyl und aus anderen Teilen der Welt, wo Menschen Städte verlassen haben, aus Filmen, was auch immer. Und was würde da genau passieren? Also zum einen würden die Pflanzen miteinander kämpfen um den Platz, weil der Mensch muss da nicht mehr durchlaufen, er muss nicht mehr Rasen mähen, er kann alles wachsen lassen oder die Natur lässt alles wachsen und es wäre da einfach ein Kampf zwischen den Pflanzen um den Platz, um die Sonne, um die Nährstoffe. Und das Gleiche würde wahrscheinlich bei den Tieren auch passieren. Was wir natürlich ersetzt haben, sind alle Raubtiere. Also Raubtiere sind ja auf unserer Welt fast alle vom Aussterben bedroht, weil wir einfach zum Beispiel Wölfe zu Tode geschossen haben, weil wir Angst davor hatten. Die haben unsere Tiere gefressen und waren natürlich Feinde von uns. Und jetzt will man sie wieder zurück, weil man versteht, okay, wir haben ein Ökosystem zu sehr beeinträchtigt und wollen ein gesundes Ökosystem wieder zurück, auch mit natürlichen Feinden. Und nicht nur wir dürfen die Feinde sein. Ich hoffe, wir machen das nicht aus dem Grund, damit es uns moralisch besser geht und wir sagen, okay, wir sind nicht alleine schuld, dass die ganzen Tiere sterben. Aber ich denke, dass wir gerade dabei sind zu lernen. Ich würde jetzt noch auf den Punkt zurückkommen oder über den Punkt sprechen, was können wir jetzt in der Zukunft besser machen? Wir haben also gehört, dass wir viele Sachen hatten, die gut gelaufen sind, die für uns wichtig waren, die wir aber teilweise übertrieben haben und dadurch auch schlecht wurden, die Entwicklungen. Was würde ich mir in der Zukunft wünschen? Ich würde mir wünschen, wenn wir ein Grundverständnis auf der Welt hätten über die Fehler, die wir gemacht haben, die vielleicht notgedrungen waren, aber trotzdem Fehler waren, und diese uns zu neuen Technologien führen. Das ist genau dasselbe wie im Kleinen, was bei mir passiert ist mit der Bewässerungsanlage. Die würde ich mir im großen Stil wünschen, aber die passieren schon. Das will ich gar nicht schlecht reden. Wir haben verschmutzte Gewässer. Es gibt Menschen, die Innovationen rausbringen, die die Oberfläche vom Wasser säubert. Also es gibt unzählige Beispiele und das muss vorangetrieben werden. Leider ist es aber aus der Not heraus. Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man als Menschheit die Ressourcen besser verteilt. Das ist jetzt leicht gesagt, aber wenn ein Bill Gates die Hälfte Deutschlands als Fläche hat, als Agrarfläche privat und Afrika sich oder allgemein schlechte Orte fürs Überleben, die sich da die Ressourcen so teilen müssen, dass sie irgendwie über die Runden kommen, dann ist es ein bisschen schwierig für die Menschheit, sagen wir es so, aber das weiß ja jeder. Was ich mir auch wünschen würde, was ich glaube ich denke, was der wichtigste Punkt ist, dass wir mal ein bisschen aufhören, über Klimaschutz zu reden, sondern über Naturschutz. Weil das Klima ändert sich auch, wenn wir nicht da sind. Also wenn wir nicht da wären, würde sich das Klima trotzdem ändern. Allein die Strömungen vom Wasser, die in Intervallen und Zyklen läuft, zum Beispiel jede 60 Jahre ändern sich die Temperaturen des Wassers und dadurch auch die Oberfläche vom Wasser und dadurch auch unser Klima und die Temperatur oberhalb des Wassers. Also das würde auch ohne uns weiterlaufen. Und was wir jetzt sehen zum Beispiel, ist dadurch, dass das Klima wärmer wird, gibt es mehr Pflanzen. Warum? Mehr Sonne und die Pflanzen haben sich angepasst und haben auch mehr Nährstoffe gebracht an das ganze Land. Also das Wasser hat quasi durch die Erwärmung, hat es, also Wasser erwärmt sich, steigt hoch, mehr Regen heißt mehr Nährstoffe für Land, was eigentlich nährstoffarm war. Wir sehen, dass die ganzen Wüsten jetzt, also ganz, wirklich ganz, ganz simpel erklärt, aber wir sehen, dass die Wüsten momentan wieder grüner werden. Alle reden vom Klima, alle reden, ah, die Welt wird dann unbewohnt sein, aber die Wüsten werden grüner. Und es ist ein Fakt. Und auch zum Beispiel, wenn man, das ist ein Phänomen in der Natur, wenn du mal auf den Berg hochgehst, du siehst, dass es eine Grenze gibt von Bäumen. Irgendwann wachsen die Bäume nicht. Und dann siehst du, ich versuche es dir ein bisschen zu erklären, ganz oben an der Spitze siehst du drei Bäume. Der unterste ist 30 Meter lang, der daneben ist 20 Meter lang und der andere ist dann 10 Meter lang. Und die Spitzen sind alle auf der gleichen Höhe. Und es gibt eine imaginäre Grenze, wo, ich werde jetzt nicht im Detail reden, aber wo die Luft, der Druck, die Einflüsse vom Klima einfach nicht mehr optimal sind, um zu wachsen. Und deshalb entscheiden die sich, okay, ich wachse nicht mehr nach oben, sondern ich wachse zum Beispiel in die Breite oder nach unten, um da stabiler zu werden. Und man hat herausgefunden, dass diese Grenze sich immer schon geändert hat, je nachdem, ob das Klima wärmer oder kälter wurde. Wenn es kälter wird, verändert sich's genauso, aber auch wie wenn es wärmer wird. Und was die meisten Experten auch sagen, ist, dass es sogar besser ist, wenn es wärmer wird, weil sich dann generell die Welt besser halten kann oder die Natur besser halten kann, wie wenn es kalt ist. Also Wanderungen, wie damals in so Steins, also wo die Menschen noch in Höhlen oder in Zelten rumkutschiert sind und sonst was. Stell dir vor, da gäbe es eine Eiszeit. Natürlich hätten da die Menschen viel, viel schlechter überleben können, wie wenn es warm ist. Und genau so verhält sich es auch mit den Tieren, mit den Pflanzen. Es gibt einfach mehr von der Natur und die Natur selbst hat dann wieder neue Ökosysteme herausgebracht, um sich anzupassen, neue Arten, neue mehr Vielfalt. Ich will aber jetzt hier nichts schönreden. Wir machen auf jeden Fall immer noch sehr, sehr viele Fehler. Also wir gehen falsch mit der Natur um. Und was ich auch noch finde, ist, dass wir unser Konsumverhalten auf jeden Fall ändern müssen. Wenn jeder nur ein bisschen darauf achten würde, was zum Beispiel saisonal ist, was zum Beispiel regional ist, und wenn die Politik uns dann unterstützen würde, dass das Ganze noch erschwinglich wäre oder unsere Wirtschaft ankurbeln würde, damit wir uns sowas leisten können, das wäre natürlich der Idealfall. Und in dem Sinne will ich einfach nur, dass wir uns bewusst machen über die Verantwortung, die wir haben, der Natur gegenüber. Und jetzt nicht nur aus egoistischen Gründen, weil wir sagen, okay, wenn es die Natur nicht mehr gibt, gibt es uns nicht. Nein, ich will es aber auch aus dem Grund sagen, wenn du einen Garten hast und du überlegst, da irgendwas irgendwie einzugreifen, weil dir etwas nicht passt, weil du denkst, ah, das sieht nicht schön aus. Wir zum Beispiel, also ich will nicht jeden zweiten, dritten Tag Rasen mähen, nur damit wir einen englischen Rasen haben. Für mich ist es schöner, wenn das Gras ein bisschen höher ist und vielleicht nicht ideal aussieht, aber dafür überall Bienen sind, Insekten sind, meine kleine Marienkäfer auf dem Arm hat. Aber der Marienkäfer würde nicht herkommen, wenn es hier nichts zu fressen gäbe. Und wir schauen natürlich, dass unser Garten so ideal wie möglich für die Tiere ist. Wir setzen Blumen ins Beet, die uns helfen, wiederum Insekten anzulocken, die dafür zuständig sind, unser Beet üppiger zu machen. Und darum geht's. Wir müssen uns bewusst werden, was wir für Konsequenzen haben mit den Sachen, die wir tun und wie wir in Zukunft einfach damit umgehen sollen. Das wäre mein großes Anliegen, weshalb ich ja eigentlich auch so viel mit der Natur mache und wirklich viel rausgehe und versuche herauszufinden, wie können wir das noch besser machen. Und das versuche ich im Kleinen, habe ich immer versucht, im Kleinen zu machen und habe jetzt auch versucht, dir im größeren Stil weiterzugeben. Und wenn ich einen erreiche, ist es super. Wenn ich Millionen Menschen erreiche, wäre es noch besser. Und ich hoffe einfach, dass es dir gefallen hat, diese Folge, dass du etwas mitnehmen konntest und dass ich dir einfach zeigen konnte, hey, auch mit einfachen Sachen können wir schon viel bewirken. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du das Ganze einfach kommentierst, an Freunde weiterschickst. Vielleicht kennst du jemanden, der einen Garten hat, der einen Baum fällen will, der irgendwie Änderungen machen will. Dann schick ihm das gerne mal. Und er soll sich einfach mal dann vielleicht nochmal doch überlegen, ob er den englischen Rasen will oder die Insekten, die uns viel mehr bringen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abonnier natürlich und ich hoffe, du bist nächstes Mal auch dabei. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen. Wenn das so ist, dann bitte ich dich, teile es mit deinen Freunden, kommentiere, frage oder äußere auch gerne Wünsche über andere Themen. Und falls es in einer Reihe aufgenommen wurde, dann schau dir gerne auch die anderen Folgen an. Und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Dankeschön.